Ja, dann würde ich gern wie immer nur kurze Vorbemerkungen machen. Und im Übrigen freue ich mich, dass Carsten, du wieder dabei bist, auch trotz deiner Terminenge heute. Sehr schön, dass wir von dir wieder dann den Bericht gleich aus erster Hand bekommen können. Also meine übliche Vorbemerkung ist nur, dass wir heute unter dem Top-Interpretationsaktivitäten ausschließlich wieder den Bericht aus der IFRIC-Sitzung haben. Andere Themen wollen wir heute nicht mit Ihnen diskutieren. Und meine zweite Vorbemerkung, mir ist in der Unterlage, die Ihnen vorliegt, die Sie per Mail bekommen haben, ein Fehler unterlaufen. In der Version auf unserer Website ist der Fehler schon korrigiert. Und zwar ist in der Tabelle auf Seite 2, wo die Themen aufgelistet sind, in den letzten beiden Zeilen was verdreht. Und zwar ist die vorletzte Zeile das Thema, wozu eine vorläufige Agendaentscheidung getroffen wurde. Das müsste dort lauten, diese IFRIS-17-Frage. Während die letzte Zeile das einzige Thema, bei dem es keine Entscheidung gab, das ist dann der Sachverhalt IS 21 und 29. So, mehr möchte ich vorweg nicht sagen. Also Sie sehen ja vier endgültige Entscheidungen, eine vorläufige. Und ich denke, Carsten, wenn du schon da bist, dann sollst du ab jetzt zu Wort kommen.
Ja, vielen Dank, Jan, und erstmal viele Grüße in die Runde. Ich freue mich, heute wieder hier sein zu können. Ja, vielleicht machen wir es so als Vorschlag, dass wir einfach entsprechend der Unterlage vorgehen und die Themen einmal der Reihe nach durchgehen. Wir haben ja vier finalisierte Agenda-Entscheidungen, vorbehaltlich natürlich Board Approval, wie es im Due Process Handbook vorgesehen ist. Das heißt, da ist jetzt eigentlich nichts mehr, sag ich mal, zu tun, nichts mehr zu kommentieren. Nichtsdestotrotz macht es vielleicht Sinn, die nochmal relativ zügig durchzugehen, wäre mein Vorschlag. Und dann vielleicht intensiver nochmal zu gucken bei denjenigen, die jetzt noch sozusagen Work in Progress sind, ob da noch Handlungsbedarf besteht. Vielleicht kann ich noch kurz einleitend sagen, neben den Themen, die jetzt hier auf der Seite 2 aufgelistet sind, gibt es ja auch noch weitere Work in Progress, die jetzt nicht auf der Agenda war. Ich muss gerade überlegen, was es war. Das eine war ja dieses Thema mit dem Lessor Accounting bei Rent Concessions. Und dann gab es noch ein zweites Thema, meine ich. Muss ich da nochmal in das Paper gucken. Vielleicht kannst du ja parallel schon mal nachgucken, was es nochmal war. Aber das wird ja dann sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt sowieso nochmal hier diskutiert werden. Ja, mit der Einleitung, wenn das für alle so passt, würde ich vielleicht einfach mal mit dem ersten Thema anfangen. Wenn es zwischendurch Anmerkungen gibt oder Vorschläge, dass wir anders vorgehen, gerne Wortmeldung. Ansonsten würde ich jetzt mal einsteigen mit dem ersten Thema Cash Received via Electronic Transfer. Da ging es ja zur Erinnerung um die Frage, wenn ja letztlich vereinfacht gesagt, wenn Cash in Transit quasi ist, also ein Unternehmen hat eine Forderung aus Lieferung und Leistung ausstehen, Cash in Transit ist unterwegs, das heißt, der Verpflichtete hat die Geldüberweisung bereits veranlasst. Das Geld ist aber noch nicht auf dem Konto des Empfängers eingegangen. Wie eigentlich dann beim Empfänger zu bilanzieren ist. Und ganz grob gesagt ist ja die Agenda-Entscheidung, die da jetzt vorbereitet wurde, sagt ja, dass ich eben im Prinzip schauen muss, okay, wann geht denn die Forderung ab? Ja, nämlich dann, wenn die vertraglichen Rechte auf die Cashflows letztlich erlöschen. Wann geht das Cash zu? Typischerweise dann, wenn es auf dem Bankkonto gutgeschrieben wird. Und das ist im Prinzip High Level das, was die Agenda-Entscheidung jetzt sagt. Das ist jetzt eigentlich auch wenig überraschend. Es gab auch aus der Diskussion, sage ich mal, wenig Gegenstimmen, was jetzt die fachliche Analyse angeht. Also da waren sich eigentlich alle einig. Die Diskussion fokussierte sich da sehr stark auf die Thematik, was bedeutet eigentlich jetzt diese Agenda-Entscheidung für andere ähnliche Sachverhalte? Also nicht für diesen konkreten Sachverhalt, der gegen statt der Submission war, sondern was bedeutet das beispielsweise für die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung? Was bedeutet das für andere Zahlungssysteme, insbesondere auch Zahlungen per Check? Das ist ja sicherlich in Europa jetzt nicht mehr so verbreitet, aber für die USA, Kanada ist das ein größeres Thema. Und auch Kreditkartenzahlungen. Am Ende, also darüber gab es eine längere Diskussion, ob nicht da breiteres Standardsetting oder Klarstellung, wie wie auch immer, über ein Annual Improvement oder auch über das Cashflow Statement sinnvoll wären. Man hat sich dann dazu entschieden, das ans Board zu reporten. Das heißt also, dass es da auf die Agenda kommt oder zumindest, dass es das Board erwägt, diese Themen anzugehen und sich jetzt von IFRIGs Seite eben auf die Frage zu fokussieren, die auch gestellt worden ist, mit der Schlussfolgerung, wie ich sie eben gerade sozusagen High-Level mal dargestellt hatte. An der Stelle will ich vielleicht einfach mal kurz pausieren, um zu schauen, ob es dazu Fragen, Anmerkungen gibt. Ja, scheint mir nicht der Fall zu sein.
Sieht nicht so aus.
Ja, dann schlage ich vor, mache ich doch direkt weiter mit dem nächsten Thema, IS 37, Negative Low Emission Vehicle Credits. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen hier in dieser Gruppe. Einer der Hauptkritikpunkte war sicherlich das Thema, wie sich eigentlich die vorläufige Agenda-Entscheidung zumindest, wie die sich eigentlich wie sich der Fall, der in der Submission dargestellt worden ist, eigentlich abgrenzt von anderen ähnlichen IS 37 Fällen, insbesondere die in den Illustrative Examples in IS 37 dargestellt sind, sowie auch die Fälle, die in der Interpretation IFRIG 6 und IFRIG 21 dargestellt sind. Das war ja auch hier etwas kontrovers diskutiert worden, ob das eigentlich alles so zusammenpasst. Der Staff hat da relativ, also glaube ich, doch wirklich sehr viel Zeit investiert, um sich genau diese Gedanken nochmal zu machen. Hat auch aus den Comment-Lettern die Anmerkung recht umfangreich aufgegriffen. Unter anderem auch, ich erwähne es an dieser Stelle mal, weil der Staff sogar ein eigenes Paper dazu oder einen eigenen Appendix dazu gemacht hat. Unter anderem auch die Anmerkung, die jetzt von PwC kam. Da waren einige Beispiele aufgegriffen worden, um das nochmal zu verdeutlichen, die Problematik. Diese Beispiele hat der Staff auch in der Analyse aufgegriffen und dann nochmal recht umfangreich geschildert, wie aus ihrer Sicht diese Alternativsachverhalte, wie die eigentlich zu subsumieren werden, um eben genau diese Frage Abgrenzung der Submission mit diesen vergleichbaren Fällen, nämlich IFRIG 6, IFRIG 21, Illustrative Examples und auch die weiteren Beispiele, die in den Comment Letters angebracht worden sind, sozusagen zu diskutieren. Am Ende, was ich vielleicht noch erwähnen konnte, es gab noch eine relativ lange Diskussion zu dem Thema Zwischenberichte. Ja, also ob eigentlich die Aussagen, die in der Agenda-Entscheidung jetzt so getroffen werden, was das eigentlich bedeutet, wenn ich einen Zwischenabschluss habe. Insbesondere der Fall hatten die Kollegen da vor Augen, wenn ich in einem Zwischenabschluss einen negativen Überschuss habe und entsprechend nach diesen Prinzipien da eine Verpflichtung berücksichtigen müsste, wie eigentlich dann vorzugehen wäre, wenn noch innerhalb des gleichen Geschäftsjahres, aber nach dem Zwischenberichtsstichtag, sich das sozusagen wieder umdreht. Also da gab es eine relativ lange Diskussion. Am Ende hat man aber gesagt, okay, dazu sagt die Agenda-Entscheidung eigentlich nichts weiter und hat das Thema dann dadurch so ein Stück weit ausgeklammert. Das war ein relativ großer Anteil der Diskussion über dieses Thema nochmal. Ansonsten kann man sagen, dass da doch breiter Support am Ende da war, beim IFRIG die Agenda-Entscheidung so wie vom Staff vorgeschlagen auch letztlich zu finalisieren. Ja, würde ich hier wieder pausieren, um zu hören, ob es dazu Fragen oder Anmerkungen gibt.
Ja, vielleicht eine kurze Frage. Ist dann aus Ihrer Sicht, Herr Ganzauge, der Fall hinreichend klar? Also gerade dieses Thema Unentziehbarkeit, was wir diskutiert haben im Fall der Einstellung des Geschäfts, wird das hinreichend deutlich? Ich habe das Papier nicht gelesen, deswegen wirklich eine offene Frage, ja. Sodass wir sagen, wir haben da aus unserer Sicht eine klare Abgrenzung oder sehen Sie immer noch eine Unsicherheit da drin? Oder denken Sie, das ist auch hinreichend von den anderen Fact-Pattern? Also Sie haben gesagt, es gibt eine ausführliche Analyse, aber mich würde auch Ihre Einschätzung zu interessieren, ob das, wie das sich in die Diskussion hier einordnet im Vergleich.
Ja, gerne. Also persönlich, meine persönliche Meinung ist schon, dass das der Staff das relativ ausführlich und auch nachvollziehbar begründet hat, wie sich dieser Fall eben von den anderen Fällen abgrenzt. Wie gesagt, sehr umfangreich habe ich es analysiert und für mich persönlich auch nachvollziehbar, wobei ich natürlich weiß, dass das nicht unbedingt jeder so sieht. Ne? Da gab es, es war ja schon eine recht kontroverse Diskussion, aber auch beim IFRIG, ich glaube, es waren am Ende 11, die zugestimmt haben, also doch schon eine sehr breite Mehrheit. So, aber klar, da gibt es natürlich, genau bei dem Punkt gab es natürlich auch die eine oder andere kritische Stimme, sage ich mal, im Prozess. Aber also wie gesagt, aber im Ergebnis für mich persönlich, ich fand es nachvollziehbar. Ich fand es auch hilfreich, die zusätzlichen Analysen, die da nochmal gemacht worden sind und die Klarstellung am Wording in diesem diesbezüglich. Ja, scheint keine weiteren Wortmeldungen zu geben. Gut, dann mache ich direkt weiter mit dem nächsten Thema. Da ging es ja um dieses Thema mit den Special Purpose Acquisition Companies, die SPACs. Da sind ja zwei Themen auf der Agenda gewesen. Und hier ging es konkret um das Thema der Klassifizierung von Public Shares als FK oder EK. Da hat man ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, da hat man ja letztlich gesagt, okay, das ist Teil einer breiteren Fragestellung, nämlich letztlich der Frage, inwieweit eigentlich oder wann oder noch anders, wie man eigentlich analysiert, ob beziehungsweise wann Entscheidungen der Gesellschafterversammlung als Entscheidung der Gesellschaft anzusehen sind. Das ist im Prinzip die dahinterliegende Fragestellung. Da hat man jetzt das im Prinzip auf das FAIS-Projekt ja geschoben und gesagt, okay, da wird das sowieso ohnehin adressiert. Da wird das auch schon intensiv diskutiert. Und insofern ist es im Prinzip in dieses Projekt, in dieses FAIS-Projekt reingeschoben worden. In der IFRIC-Sitzung vielleicht insbesondere ein Punkt, der in der Diskussion nochmal interessant war. Da gab es auch nochmal eine Wording-Anpassung. Und zwar gab es da eine Anmerkung, insbesondere getriggert von dem SEC-Repräsentanten, der nochmal angemerkt hatte, dass aus dem Fact-Pattern nicht so richtig klar wäre, ob dieses Recht der Shareholder eben sozusagen die Dauer der Entity zu verlängern, darum ging es ja in diesem Sachverhalt, ob das eigentlich so ist, dass die Gesellschafterversammlung dieses, ja, das Leben der Gesellschaft, ne, oder die Dauer der Gesellschaft letztlich unbeschränkt verlängern kann. Da gab es nochmal eine Diskussion zu und aus der Submission war wohl hinreichend klar, dass das so ist. Und insofern sollte das in dem Wording der Agenda-Entscheidung auch nochmal klargestellt werden. Denn ich meine, zu Recht wurde meines Erachtens angemerkt, dass, wenn natürlich klar ist, dass ich es nur für ein Jahr zum Beispiel verschieben kann, also den Liquidationszeitpunkt der SPAC, dass dann natürlich, wenn es eben beschränkt ist auf das eine Jahr, dass das ja dann eben nicht dazu führt, dass ich mich der Verpflichtung entziehen kann. Also insofern wird da im Wording nochmal dieser Punkt angepasst, um klarzustellen, dass das Fact-Pattern, was hier jetzt eben gewürdigt worden ist, so ist, dass eben eine nicht zeitlich beschränkte, eine zeitlich unbeschränkte Verlängerung quasi durch die Gesellschafterversammlung möglich wäre. Das ist schon die Frage, wie weit das realitätsnah ist, ehrlich gesagt, bei diesen Spec-Transaktionen, ja, aber das wird ja dann im, wie gesagt, im FAIS-Projekt sozusagen nochmal detaillierter adressiert. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik, dass man sich die Frage stellt, ja, wann kommt denn da was beim FAIS-Projekt, ne? Aber also mein Verständnis ist, dass es ja dann doch einigermaßen zeitnah jetzt was zu erwarten ist. Aber das ist natürlich so der Hauptkritikpunkt wahrscheinlich gewesen bei dieser Frage. Aber ich meine schon, dass man zu Recht sagen kann, es gibt natürlich sehr, sehr viele verwandte Fragestellungen. Es ist ja so, wo die gleiche Frage auftritt. Und das Board beschäftigt sich derzeit schon damit, sodass es für mich durchaus nachvollziehbar dann ist, auch am Ende zu sagen, auch wenn es natürlich auf der Zeitschiene ein bisschen unbefriedigend ist, am Ende durchaus nachvollziehbar ist zu sagen, dass es mehr Sinn macht, das im FAIS-Projekt sozusagen mit zu verfrühstücken. Ja, ich hoffe, das passt so. Ich bin ja jetzt immer direkt in die Themen reingesprungen, schon, weil wir sie auch schon vorab diskutiert hatten. Ja, wenn da jemand noch weitere Fragen oder Hintergrundinformationen hat, ich habe es darauf verzichtet, die Sachverhalte nochmal ausführlich darzustellen, weil wir es alles ja schon besprochen hatten. Ne?
Wenn ich
Ja.
vielleicht noch mal eine Frage dazu stellen darf, Herr Ganzhauge. Was mich dann interessiert ist,
Gerne.
ja, weil Sie sagten, es hat ja so Ausstrahlungswirkungen auf andere Sachverhalte. Und wir haben ja zum Beispiel in IFRIC 17 schon eine Interpretation zu Sachdividenden an Eigentümer oder wann Dividenden als Verbindlichkeit einzustufen sind. Und da hat man sich ja zumindest schon partiell sich schon mal zur Rolle der Gesellschafterversammlung irgendwie Gedanken gemacht. Also zum Beispiel bei Dividenden, in dem Moment, wo beschlossen wird, eine Dividende auszuschütten, ist eine Verbindlichkeit. wie ordnet man das denn ein, dass man sozusagen in anderen Fragestellungen schon eine Antwort gegeben hat und hier sagt, man gibt die Antwort nicht. Also manchmal ist man sprechfähig, manchmal ist man nicht sprechfähig. Wo ist denn da die genaue Grenzlinie? Oder sagt man ja, wir stellen das gerade insgesamt nochmal in Frage, wie die Gesellschaft der Versammlung ist und möglicherweise ändert sich dann auch in anderen Standards oder Interpretationen noch was?
Also ich würde jetzt sagen, für das Beispiel mit der dem Beschluss zur Dividendenausschüttung, dann ist ja, hätte ich jetzt gesagt, relativ klar die Verpflichtung der Gesellschaft da, ne? Wenn der Beschluss schon getroffen worden ist, man könnte natürlich diskutieren, kann man den Beschluss nochmal wieder zurücknehmen, ne? Aber der Beschluss ist ja dann in diesem Sachverhalt erstmal da, während sozusagen in dem Fall, der jetzt gegen das Stand der Submission war, das ja ein Stück weit auch offen war, ne? Man hat das Fact-Pattern ist ja sehr allgemein da gehalten, da ist ja auch relativ, sag ich mal, offen, was da jetzt im Gesellschaftsvertrag schon drinsteht, was nicht drin steht, welche Entscheidungen vielleicht schon getroffen worden sind und welche noch nicht getroffen worden sind, sodass man sich ja im Prinzip jetzt dazu gar nicht weiter geäußert hat. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt in Frage stellt, die IFRIC 17 oder das Thema Dividendenbeschlüsse. Man hat einfach gesagt, das ist eben diese breitere Fragestellung. Und ich meine, klar, wenn das FAIS-Projekt dann kommt, dann kann sich natürlich alles nochmal ändern, weil ja dann auch der Standard entsprechend angepasst wird. Ne?
Ja, was ich daran irgendwie sozusagen in der Abstraktion, auch bei einer Dividende, wie Sie schon sagten, ich habe einen Beschluss. Und hier habe ich jetzt wahrscheinlich auch gegenwärtig erstmal eine Situation, dass ich sage, na, die Gesellschaft kann das machen. Sie muss aber nicht sozusagen in die Unendlichkeit verlängert werden. Und dann könnte ich sagen, ja, solange die Dividende nicht ausgezahlt ist, kann ich sie wieder zurücknehmen. Solange, da habe ich, nein, ich habe quasi immer eine bestehende Beschlusslage, auf der ich sozusagen bilanziere oder es eben lasse. Aber sozusagen, wann bilanziere ich denn auf Basis der Beschlusslage? Ich sage, okay, Dividende ist beschlossen, zwar noch nicht abgeflossen, die fließt das in 6 Wochen ab, sagen wir mal, ist der Ex-Tag. Dann könnte ich es ja immer noch jederzeit ändern. Und hier habe ich ja möglicherweise auch sozusagen erstmal eine gegenwärtige Beschlusslage.
Das ist ein bisschen abgehakt, Herr Kurzemann. Das ist bitte? Schwierig zu verstehen.
Okay, gut, und hier habe ich ja vielleicht auch eine Beschlusslage, wo ich sage, naja, gegenwärtig ist es so, dass die Gesellschaft aufgelöst wird. Ich kann es nochmal ändern, aber solange ich das nicht geändert habe, ist die Beschlusslage nun mal Verbindlichkeit. Und wie schon gesagt, und von daher gesehen, glaube ich, in der Abstraktion ist da schon eine große Ähnlichkeit.
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube auch, dass eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Ich glaube, am Ende, ich meine, das IFRIC hat sich dazu ja nicht geäußert. Man weiß ja gar nicht genau, wie eigentlich der Sachverhalt hier ist, ne? Ob es eine entsprechende Beschlusslage zur Liquidation schon gibt oder ob das vielleicht in dem Gesellschaftsvertrag selbst schon drinsteht, ein Zeitpunkt. Das ist ja alles ein Stück weit offen in dem Sachverhalt. Ne? Da gibt es ja sicherlich auch viele Varianten. Ne? In der Submission gab es ja dann auch noch die Fallvarianten, mit welchen Mehrheiten da zum Beispiel zugestimmt wird. Also das ist ja alles offen, wie es eigentlich vom Sachverhalt überhaupt ist, ne? Und dadurch, dass man letztlich ja gar nicht äußert, hier an dieser Stelle, ist das im Prinzip einfach nur verwiesen ans FAIS-Projekt. Ne? Ich habe da jetzt auch keine klaren Antworten. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass jetzt zum Beispiel für den Fall der beschlossenen Dividendenausschüttung sich da irgendwas ändert. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht erwarten. Aber klar, es ist ein Stück weit sind da viele offene Fragen, die auch unbeantwortet bleiben und dann eben ins FAIS-Projekt geschoben worden sind. Ne? Ja, gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. IFRIC 17. IFRIC 17, das ist ja das Thema Profit Recognition for Annuity Contracts, was eben auch zur Finalisierung jetzt vorgesehen ist. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon in dieser Runde besprochen. Da geht es ja letztlich darum, welche Methoden man für die Ertragsrealisierung bei bestimmten Gruppen von Versicherungsverträgen anwendet. Ich sage mal, von der fachlichen Seite her ist es da so gewesen, schon bei der vorläufigen Agenda-Entscheidung, dass es doch einen recht klaren Konsens gab im IFRIC. Und das hat sich jetzt auch in der Diskussion in der vergangenen Woche auch nochmal bestätigt. Es gab im Wesentlichen einen IFRIC-Member, welches dagegen argumentiert hat, aber ansonsten war es doch ein sehr breiter Konsens. Und im Prinzip, um es kurz zu machen, wurde den Vorschlägen des DEF entsprochen, nämlich die IFRIC, diese Entscheidung zu finalisieren, natürlich wie alle subject to non-objection durch das Board. Ja, also insofern gab es da, sage ich mal, wenig kontroverse Diskussionen zu diesem Thema und doch einen recht breiten inhaltlichen Konsens, dass im Hinblick auf die Agenda-Entscheidung auch die letztlich so zu finalisieren, wie sie auch in der Tentative, der vorläufigen Agenda-Entscheidung letztlich schon vorgezeichnet war. Ja, gibt es dazu Anmerkungen? Vielleicht gucke ich insbesondere mal Richtung Andreas Thiele, der wahrscheinlich da am...
Also viel kann ich dazu nicht sagen, weil zumindest sich ja dann schon bei der Diskussion der Tentative Agenda Decision abgezeichnet hat, dass dieses Ergebnis oder damit die damals vorläufige Entscheidung schon auf einer breiten Mehrheit beruht. Insofern hat uns die jetzt weder mich noch, glaube ich, viele andere in der Industrie die Finalisierung überrascht. Und ich hatte ja schon, glaube ich, in einer der letzten Befassungen deutlich gemacht, dass die Betroffenheit in der deutschen, zumindest in der deutschen Versicherungswirtschaft nicht so ausgeprägt ist und dass es insbesondere ein Thema in UK und Spanien ist. Also insofern passt die Darstellung für mich sehr gut und ich glaube auch von der Betroffenheit her ist das Thema dann für die deutsche Versicherungswirtschaft, glaube ich, kann man so kollektiv dann sagen, damit auch abgehakt. Interessanter wird dann der Austausch zu der zweiten Frage, die hat uns natürlich fachlich mehr interessiert.
Ja, ja.
Carsten, ist denn in dem Zuge auch nochmal dieser prozessuale Aspekt thematisiert worden, den wir und ja auch viele andere mit eingebracht hatten, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Vorlauf sich das IC mit so einem noch nicht applicable Standard beschäftigen sollte?
Ja, das ist in der Tat zur Sprache gekommen, recht intensiv auch. Wenn man sich das Dev Paper anschaut, ist eigentlich ganz interessant. Das Dev selber hat sich da doch aus meiner Sicht zu einem recht ungewöhnlichen Schritt hinreißen lassen, würde ich fast sagen. Und zwar haben die im Dev Paper zumindest recht vergleichsweise ausführlich etwas zu dem Thema nochmal gesagt, wie eigentlich Sufficient Time in diesem Zusammenhang zu interpretieren ist. Und ich glaube, genau vor dem Hintergrund auch der kritischen Stimmen, die in dieser Richtung kamen. Wenn man das Staff Paper liest, insbesondere den letzten Teil, da sind noch einige Ausführungen dazu, wo ich schon glaube, dass sich der Staff da, sag ich mal, sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Das wurde auch nochmal thematisiert in der Diskussion, ob das nicht irgendwo noch so, wurde sogar angesprochen, ob das möglicherweise in die Agenda-Entscheidung selbst rein soll. Aber wenn man sich das anschaut, ist es schon so, dass, glaube ich, den Versicherungsunternehmen hier letztlich ein recht breiter Spielraum, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, in Bezug auf die zeitliche Implementierung gegeben wurde. Ja, und ich glaube schon, dass der Schritt sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise äußert sich das selbst zu solchen Fragen nicht, was Sufficient Time bedeutet eigentlich. In diesem Kontext haben die schon wahrgenommen, dass es wirklich ein Thema ist für die Versicherungsunternehmen und haben sich zu diesem, sag ich mal, doch eher ungewöhnlichen Schritt entschieden. Genau, also wenn man da reinschaut, glaube ich schon, dass es ganz interessant ist, das zu sehen, dass eben da doch eine ziemlich weitgehende Flexibilität suggeriert wird für die Versicherungsunternehmen bei dieser Frage.
Carsten, darf ich da vielleicht mal eine Rückfrage stellen, weil das ist tatsächlich auffällig. Bislang hat man sich ja vornehm zurückgehalten, diesen Begriff Sufficient Time, ich sag mal, zu konkretisieren, vielleicht auch aus gutem Grund, weil man da das vielleicht auch sehr situationsabhängig ist. Hatte mich dann aber schon gewundert, dass es in dem Papier irgendwo Richtung Ende dann doch relativ klar gesagt wird, dass man nicht erwartet, dass man das vor dem 1. Januar 2023 oder am 1. Januar 2023, so sollte ich es vielleicht korrekterweise sagen, implementiert. Ich finde es grundsätzlich gut. Die Frage ist bloß, ist das vielleicht jetzt etwas, was wir häufiger sehen werden? Nicht nur bei den Versicherungsthemen, auch bei anderen Themen vielleicht. Und natürlich muss man auch fragen, wie stark ist die Bindungswirkung von so etwas, wenn es nicht in der Agenda-Entscheidung selbst steht. Ja? Sondern es steht ja aktuell nur in einem Staff-Paper und normalerweise auch in der Vergangenheit, ich erinnere nur an die TLTO3-Diskussion, da sagen wir ja auch immer relativ vehement, also so ein Staff-Paper ist natürlich sehr indikativ, aber sicherlich nicht konkludent und sozusagen quasi Standard. Ne? Das ist so ein Thema, das mich da so bewegt hat. Ich weiß, das ist dann immer schwierig, glaube ich, auch für den Stab oder für Siegfried selbst. Denn zum einen wird gesagt, wir brauchen mehr oder wir brauchen Indikationen, aber zum anderen, wo soll ich es reinpacken? Ja.
Also meine Wahrnehmung war, dass nicht zu erwarten ist unbedingt, dass man sowas in Zukunft häufiger sehen wird, sondern dass man wirklich hier eine absolute Ausnahme gemacht hat, das überhaupt reinzuschreiben, auch wenn es nur das Staff-Paper ist. Und der zweite Punkt, Bindungswirkung, ja, ich meine, klar, formal hat es natürlich keine Bindungswirkung, aber ehrlich gesagt bin ich schon der Meinung, dass es das Weiteste ist, was man realistischerweise erwarten konnte. Ne? Denn ich meine, jetzt in der Agenda-Entscheidung etwas zu Sufficient Time reinzuschreiben, ich glaube, das würde einfach zu weit gehen. Klar, ich meine, Bindungswirkung kann man natürlich immer diskutieren, da ist durchaus möglich, dass es Regulatoren gibt, die das irgendwie anders sehen. Es steht auch am Ende nicht in der Agenda-Entscheidung drin, aber also das war so meine Wahrnehmung, dass es also sozusagen schon sehr weitgehend war und eigentlich das Maximum von dem, was man realistischerweise nach dem Due Process Handbook auch machen konnte. Und ich glaube nicht, dass man das häufiger sehen wird in Zukunft. Vielleicht, wenn es große neue Standards gibt, ja, aber ich glaube schon, dass es eher die absolute Ausnahme ist, dass überhaupt da was im Staff-Paper dazu steht.
Dann stimme ich dir auch zu, ne, würde das Due Process Handbook gar nicht hergeben, dass ich das konkret in die Agenda-Entscheidung schreibe. Ist aber tatsächlich auffällig. Das wird dann vielleicht auch im Zweifel Begehrlichkeiten wecken. Ich erwarte jetzt nicht, dass bei dem Thema jetzt irgendeiner sagt, aber ich will unbedingt früher alles oder er könnte ja, wenn er wahrscheinlich wollte. Es ist ja sozusagen eher so ein Zeitöffner nach hinten. Aber es ist tatsächlich bemerkenswert.
Ja, in der Tat. Das ist wirklich ungewöhnlich. Deswegen hatte ich es auch gerade nochmal geschildert. Aber na, ich glaube, werden wir nicht allzu häufig sehen.
Ja, bei dem Thema, um ehrlich zu sein, hat es mich fast ein Stück weit überrascht, diese klare Äußerung, beziehungsweise ich empfinde das als sehr konziliant, weil jetzt zumindest, ich habe zwar vorhin gerade gesagt, wir sind weniger betroffen, deswegen ist das wahrscheinlich mehr eine Ferndiagnose, aber unsere Vermutung gerade oder meine wäre gewesen, dass sich dieses Thema CSM-Release wahrscheinlich kurzfristiger umsetzen lässt, als bei dem FX-Thema, wo wir später zukommen, wenn sich da herausgestellt hätte, dass ein Haus eine komplett andere Vorgehensweise gewählt hat. Insofern heißt das jetzt für mich natürlich nicht, dass es nicht einzelne Häuser geben kann, wo das auch ins nächste Jahr gerutscht wäre, aber dass man das schon fast einen Freibrief für gibt, ist schon wirklich, glaube ich, auch ein großes Entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob das dann alle als Entgegenkommen sehen, aber aus meiner Sicht ist das schon.
Ich sehe das ganz genauso, ja.
Ja, okay, danke. Dazu ist erstmal keine Anmerkung, sondern können wir
Ja, wenn es da keine weiteren Anmerkungen zu gibt.
Können wir mal in Medias Res zu dem anderen IFRS 17 Thema gehen vielleicht.
Können wir machen. Wir haben ja auch noch das Thema mit der Hyperinflation. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das ganz kurz noch eben, ist wahrscheinlich nicht so besonders relevant für deutsche Unternehmen, aber vielleicht mache ich es ganz kurz, das Thema.
Noch nicht, Carsten.
Ja, diese Anmerkung gab es auch. Ja. Das natürlich, ich weiß natürlich auch richtig, dass es breitere Relevanz insgesamt bekommt, das Thema, aber ich hoffe mal nicht, dass es so bald in Deutschland relevant werden wird. Vielleicht mache ich das ganz kurz noch eben, ja, wir können es ja relativ knackig, glaube ich, machen, weil es eben hier nicht die riesige Relevanz hat. Und zwar vielleicht ganz kurz, um da alle abzuholen, um was es da ging, ist ja ein neues Thema. Da ging es ja um die Frage Hyperinflation und Restatement. Ja? Und zwar typischerweise denkt man ja bei diesem Thema daran, ich habe irgendwo ein Tochterunternehmen, was in einem hyperinflationären Land ist und wie dann das Restatement nach IAS 29 zu erfolgen hat. Hier in dieser Submission ist es jetzt genau andersrum, nämlich ich habe ein Mutterunternehmen in einem hyperinflationären Land und dann ein Tochterunternehmen in einem Environment, was nicht hyperinflationär ist, also genau andersrum als der typische Fall, den man sich vorstellt. Also Beispiel wäre dann vielleicht Argentinien oder Venezuela oder Türkei jetzt ja neuerdings. Ne? Ich habe also ein Mutterunternehmen in den betreffenden Ländern und dann Tochterunternehmen in nicht hyperinflationären Ländern. Und die Frage war dann, ob ich für Zwecke des Konzernabschlusses sozusagen den Abschluss des Tochterunternehmens in dem nicht hyperinflationären Land nach IAS 29 restaten muss. Das war im Prinzip die Frage. Um es kurz zu machen, das Thema ist sehr kontrovers. Der Steph hatte gesagt, dass sie der Meinung sind, dass man IAS 29 quasi sowohl dergestalt lesen kann, dass kein Restatement erfolgt, als auch dergestalt, dass ein Restatement erfolgt. Und bei den IFRIC-Mitgliedern war es so, dass das Bild auch extrem gemischt war. Also es gab einige, die gesagt haben, nur die eine Methode geht, also kein Restatement des Tochterunternehmens, haben einige diese Meinung vertreten. Andere haben genau die gegenteilige Auffassung vertreten und gesagt, es ist zwingend zu restaten. Und wiederum andere haben gesagt, naja, das ist alles nicht klar und man kann sowohl das eine als auch das andere machen. Also ein sehr, sehr gemischtes Bild und da wird jetzt weiter Outreach betrieben, nochmal auch Investoren gefragt, ist mögliches Standard-Setting in Erwägung gezogen und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt zum IFRIC zurückkommen. Vielleicht können wir es dabei, ich weiß nicht, auch belassen. Ich vermute mal, dass hier nicht der Riesenappetit besteht, das Thema zu vertiefen. Aber ich mache vielleicht, pausiere vielleicht nochmal ganz kurz für den Fall, dass es doch Anmerkungen, Bedenken gibt oder vielleicht auch Meinungen, dass man da kommentieren sollte. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, was hier wahrscheinlich nochmal einige Diskussionen möglicherweise hervorrufen wird. Erneut Versicherungsthema, IFRS 17 und diesmal die Frage, wie eigentlich bei Versicherungsverträgen, in denen mehrere Währungen involviert sind, wie eigentlich in so einem Fall dann die Fremdwährungsumrechnung zu erfolgen hat. Vielleicht, um da alle ein bisschen abzuholen, ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder sich jetzt mit dem Paper im Detail beschäftigt hat. Vielleicht als Einleitung, also vielleicht nochmal als Erinnerung, bei IFRS 17 ist ja grundsätzlich das Modell so, dass man Versicherungsverträge zusammenfasst in Portfolien und aus den Portfolien dann Gruppen bildet. Die Bewertung der Versicherungsverträge basiert ja im Prinzip dann ganz high-level darauf, dass man sagt, ich habe einmal die Fulfillment Cashflows und auf der anderen Seite die Contractual Service Margin oder CSM, wie es typischerweise abgekürzt wird. Die Fulfillment Cashflows sind ja die, sage ich mal, ist ja der Barwert aller künftigen Cashflows, die aus der Gruppe der Versicherungsverträge resultiert, adjustiert für Financial und Non-Financial Risk. Und die CSM, die Contractual Service Margin, ist im Prinzip der nicht realisierte Gewinn aus der Gruppe von Versicherungsverträgen. So, und das Thema ist jetzt, dass es, weil ich ja Portfolien und Gruppen bilde, dass es durchaus möglich ist, dass in diesen Gruppen von Versicherungsverträgen Cashflows in unterschiedlichen Währungen auftreten. So, das kann zum Beispiel sein, vielleicht nochmal ein paar Beispiele, um das plastischer zu machen. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Art von Versicherungsvertrag vielleicht einfach in mehreren Ländern angeboten wird und dementsprechend dann die Cashflows natürlich auch in mehreren Währungen stattfinden. Ein anderes Beispiel wäre, ich hab einen einzelnen Versicherungsvertrag, der Cashflows in mehreren Währungen hat. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ich Prämienzahlungen in einer Währung habe und die Schadensbegleichung dann in einer anderen Währung. Und der dritte Fall, der auch da nochmal diskutiert worden ist, ist, ich kann natürlich auch den Fall haben, dass ich einfach ganz simpel eine Währung habe für den Versicherungsvertrag, aber dann die Kosten, also zum Beispiel Policy Administration Costs oder andere Kosten, in einer anderen Währung anfallen. Dann habe ich ja letztlich auch Cashflows in unterschiedlichen Währungen. So, und das ist im Prinzip so der Hintergrund gewesen. Und die Fragen waren jetzt, es gab im Wesentlichen jetzt zwei Fragen, die ans IFRIC adressiert worden sind. Die erste ist, ob eigentlich Währungsrisiken zu berücksichtigen sind bei der Frage, oder bei der Bildung von Portfolien, ob das ein Risiko ist, was bei der Bildung von Portfolien und dann letztlich von Gruppen von Versicherungsverträgen zu berücksichtigen ist, Frage 1. Und die zweite Frage, die gestellt worden ist, ist, wie denn dann, wenn da Cashflows in mehreren Währungen anfallen in einer Gruppe, also wenn das der Fall ist, dass Fremdwährungen in einer Gruppe von Versicherungsverträgen drin sind, wie denn eigentlich konkret dann die Fremdwährungsumrechnung zu erfolgen hat. Und da wurden dann nochmal zwei mögliche Views vorgestellt. Vielleicht zur ersten Frage, ich führe einfach mal ganz kurz durch, ja. Zur ersten Frage, wenn man reinschaut in den IFRS 17, da steht ja drin, dass die Gruppierung erfolgt auf der Basis, dass die Gruppe von Versicherungsverträgen subject to similar risk steht da, ist, ja, und managed together, also zwei Kriterien. Da steht also in dem relevanten Paragraphen IFRS 17 steht drin, subject to similar risk, Punkt. Mehr steht da nicht. Und deswegen ist jetzt die Frage, was ist denn similar risk, ne? Und ist dabei Fremdwährung zu berücksichtigen. Und die, sag mal, die vorläufige Richtung hier ist zu sagen, dass ein Currency Risk ein Risiko ist, dass der Begriff Similar Risks nicht irgendwie spezifiziert ist auf bestimmte Typen von Risiken und dass deswegen auch das Fremdwährungsrisiko bei der Portfolienbildung zu berücksichtigen ist, grundsätzlich einmal, weil einfach das keine Beschränkung auf bestimmte Risikoarten erfolgt. So, aber vielleicht nochmal, um das ein bisschen zu entdramatisieren, auch war schon klar, klar, dass das nicht, jetzt nicht bedeutet, dass sobald ich unterschiedliche Währungen habe, dass ich dann deswegen Portfolien oder die Gruppen von Versicherungsverträgen nicht, dass ich die deswegen notwendigerweise disaggregieren muss. Also das bedeutet es nicht, weil Similar Risk, war auch in dem Steph Paper noch beschrieben, ist eben nicht Identical Risk. Also da ist sicherlich ein gewisses Judgment auch drin, wann das der Fall ist, vielleicht auch abhängig von der Art der Versicherungsverträge, von der Art der Cashflows, vielleicht auch vom Umfang der Cashflows. Also da gibt es sicherlich ein gewisses Judgment. Also anders ausgedrückt, man kann das Fremdwährungsrisiko nicht ignorieren, aber es bedeutet auch nicht, dass eben automatisch eine Disaggregation in unterschiedliche Währungen erfolgen muss. So, ja, vielleicht pausiere ich hier einfach mal, jetzt habe ich ja relativ lange schon geredet, bevor wir dann zur zweiten Frage kommen, wie eigentlich die Fremdwährungsumrechnung konkret dann zu erfolgen hat.
So, gibt es dazu Anmerkungen?
Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung. Also die Darstellung fand ich auch extrem hilfreich und von der Einschätzung her, ich glaube, können da alle, zumindest mit denen ich bisher gesprochen habe, da auch gut mit leben vom Ergebnis her. Es ist allerdings schon so, dass, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass nicht alle die Frage, ob ein Währungsrisiko bei dieser Similar-Risk-Betrachtung einzubeziehen ist, in ihren Implementierungsprojekten gleich gewürdigt oder mit dem gleichen Ergebnis gewürdigt haben. Es gibt durchaus, sie gegeben haben, zu sagen, dass nur Non-Financial Risks in diese Analyse einbezogen werden und dann eben formal zu einem anderen Ergebnis gekommen sind als das DAF oder jetzt das IFRS-IC hier. Vom Ergebnis her und von der Art und Weise des weiteren Vorgehens würde dann aber, glaube ich, was ich bisher als Feedback bekommen habe, auch nichts anderes rauskommen, sodass das auch niemand ernsthaft aufgreifen oder angreifen wird und im Ergebnis damit leben kann. Aber es ist natürlich insofern auch eine Klarstellung hier.
Genau.
Und vielleicht noch ein Satz, den habe ich jetzt ganz vergessen, der war extrem wichtig, weil Sie ihn angesprochen haben, Herr Ganzauge. Insbesondere der Hinweis, dass Similar Risk nicht Identical Risk heißt, ist natürlich sehr, sehr positiv aufgenommen worden.
Das freut mich ja schon mal, das zu hören. Also dann ist zumindest, ich hatte es ehrlich gesagt auch erwartet, dass es in diese Richtung geht, ja, für die praktische Umsetzung, aber gut, schön zu hören, dass es auch nachvollziehbar ist, ne? Und ist mir natürlich bewusst, dass es da auch bisher unterschiedliche Auffassungen im Markt vertreten worden sind. Gut, ja, wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir ja vielleicht einfach mit der zweiten Frage weiter, die Gegenstand der Diskussion war. Wie schon erwähnt, da geht es dann um die Frage, wie ich denn das konkret mache, die Fremdwährungsumrechnung. Zum Hintergrund, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, es findet ja eine Portfolienbildung und eine Gruppenbildung statt bei den Versicherungsverträgen. Das heißt also, ich habe Cashflows in mehreren Währungen in meinem Beispiel. Und es ist ja dann so, dass letztlich die Unit of Account für die Gruppe der Versicherungsverträge ist und aus dieser Gruppe der Versicherungsverträge eine Contractual Service Margin letztlich als Residuum resultiert, was der abgegrenzte Gewinn ist. So, und da ist natürlich dann das Thema, dass insbesondere was die Contractual Service Margin, also diese Gewinnmarge betrifft, dass es, sag ich mal, ein bisschen untypisch ist, weil typischerweise würde man ja sagen, dass eine Fremdwährungsumrechnung für Monetary Items im Sinne von IS 21 erfolgt, also irgendwelche Cashflows dahinter liegen. Und das ist natürlich insbesondere für die Contractual Service Margin nicht wirklich der Fall, was einfach ein Residuum ist. Der relevante Paragraph in IFRS 17, der sagt, das ist Paragraph 30, der sagt letztlich nur, dass die Gruppe der Versicherungsverträge inklusive der Contractual Service Margin als ein Monetary Item zu behandeln sind. So, das Problem ist eben, dass insbesondere die CSM eben gerade ja eigentlich kein Monetary Item ist. Der Standard sagt einem aber, es ist wie ein Monetary Item oder als ein Monetary Item zu berücksichtigen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ja, und die möglichen Ansätze in dem Staff Paper waren jetzt folgende. Also wieder gab es zwei mögliche Ansätze. Der erste Approach wäre, dass man quasi sagt, dass die Gruppe der Versicherungsverträge inklusive der CSM quasi in einer einzigen Währung denominiert ist. Also selbst wenn der Sachverhalt so ist, dass da mehrere Währungen drin sind, bestimmt man letztlich einfach eine Währung, basierend beispielsweise auf den Prämienzahlungen oder auf den Zahlungen der bestimmenden Cashflows oder der predominant Cashflows. Also was sind die hauptsächlichen Cashflows in dieser Gruppe von Versicherungsverträgen? Das wäre der erste Approach, dass ich eine einzige Währung quasi identifiziere und die dann zugrunde lege. Und der zweite Approach wäre, dass ich quasi gedanklich das aufspalte, ja, und jeweils in den unterschiedlichen Währungen sowohl die Fulfillment Cashflows als auch die Contractual Service Margin umrechne. Meine Wahrnehmung war, dass schon viele eher die Tendenz hatten zu sagen, dass der erste Ansatz vermutlich mehr Sinn macht, weil die Gruppe ja auch die Unit of Account ist und da steht A Monetary Item, ja, aber letztlich ist es so gewesen, dass das entsprechend auch dem Vorschlag des Staffs, dass es auch schwierig gewesen wäre, wohl diesen anderen Ansatz zu verwehren, sodass letztlich die vorläufige Agenda-Entscheidung in die Richtung geht, dass man keinen dieser beiden Ansätze letztlich verwehren kann. Ja, also das vielleicht so als Überblick zu der zweiten Frage, ist dann so, sage ich mal, relativ offen jetzt, ja, auch relativ viel Flexibilität. Zumindest basierend auf den bisherigen vorläufigen Diskussionen.
Ja, da wäre meine Einschätzung, außer auch danke für die wirklich sehr gute Zusammenfassung, da wäre meine Einschätzung auch, dass diese Flexibilität gerade an der Stelle auch wirklich wichtig und hilfreich ist. Ich bin auch bei Ihnen oder meine Erfahrung ist auch, dass sich wahrscheinlich tendenziell mehr Unternehmen für die Variante 1 entschieden haben, aber wahrscheinlich, weil die auch einfacher umzusetzen ist oder man so über Variante 2 nicht nachgedacht hat. Man kann natürlich schon fragen, warum, also, und mein Haus wendet auch Variante 1 an, also ich werde die bestimmt nicht kritisieren, aber es gibt natürlich bei beiden Varianten Vor- und Nachteile. Natürlich ist es vielleicht erstmal bei Variante 2 nicht unbedingt intuitiv, die in der Nebenrechnung für verschiedene CSM-Elemente in verschiedenen Währungen zu führen, also jetzt nur für diese Zwecke der Währungsumrechnung. Natürlich kann man aber auch bei Variante 1 fragen, ist es denn richtig, zum Beispiel einen US-Dollar-Cashflow erstmal in britische Pfund umzurechnen oder umgedreht, wenn die funktionale Währung der Einheit eigentlich Euro ist. Also an beide Stellen haben oder beide Ansätze haben, glaube ich, einen gewissen konzeptionellen Kompromiss in sich, den man einfach machen muss, um am Ende auf diese Währungsumrechnung hinzubekommen. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass das Committee beide Varianten als zulässig anerkennt. Und die Variante 2 wird schon auch im Markt angewendet, auch wenn ich gesagt habe, dass mein Bauchgefühl ist, dass es nicht die Mehrheitssicht ist. Aber ich habe von mehreren Häusern gehört, dass es die Variante auch gibt. Deswegen ist diese, ich sag mal, Flexibilität in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht daher weit hergeholt, sondern diese Flexibilität bei der Auslegung an der Stelle auch wichtig. Ja.
Vielleicht ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ne? Vielleicht nur eine Ergänzung noch, was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass schon nochmal betont worden ist, dass wir natürlich hier nur über Währungsumrechnung reden. Das war ja auch Gegenstand der Submission. Da gab es einige Sorgen, dass sozusagen potenziell da der Versuch gestartet werden könnte, dass man diesen Ansatz mit, ja, so steht es im Paper ja nicht, aber ich verwende den Begriff mal mit sozusagen Unter-CSMs oder Sub-CSMs, ja, dass man damit anfängt und dann auch für andere Zwecke Sub-CSMs bildet. Das wird auch nochmal deutlich werden, denke ich, aus dem Wording, dass natürlich diese Diskussion jetzt wirklich beschränkt ist auf die Fremdwährungsumrechnung und man das nicht analog anwenden sollte auf andere Fragen und dass die CSM grundsätzlich mal ein Single Amount ist, ne? ein einziger Betrag, der dann entsprechend aufgelöst wird und dass man den nicht in Komponenten zerlegen kann. Ne? Vielleicht nur ergänzend noch, das war, glaube ich, nochmal ein Aspekt, der einigen da auch ganz wichtig war.
Und den finde ich auch mehr als fair, Herr Ganzauger. Deswegen habe ich, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt verwendet habe, den Begriff Nebenrechnung für Währungsumrechnung verwendet, aber eben nicht bewusst von Sub-CSM oder so gesprochen. Und ich finde es auch absolut fair, wenn sich das Committee zum Beispiel entscheiden würde, da auch noch das sprachlich gegebenenfalls auch noch klarer zu stellen, dann wird das der Sache auch aus meiner Sicht vollkommen gerecht.
Ja, prima.
Carsten, gab es jetzt in der Diskussion auch Stimmen, die dann eher in die Richtung gehen, zu sagen, okay, offenbar sind zwei Varianten möglich, müsste man da nicht was machen, um da nicht eine Diversity in Practice jetzt sozusagen noch zu forcieren und müsste man sich nicht auf eine Methode festlegen? Klammer auf, ist dann vielleicht was ein IC nicht lösen kann, aber ist vielleicht schon vielleicht wirklich eine Frage der Klarstellung im Standard selbst bestenfalls. Gab es da auch Stimmen irgendwie in die Richtung, die gesagt haben, ist eigentlich nicht so schön mit diesen Optionalitäten?
Wurde eigentlich nicht so groß hervorgehoben jetzt, denn ich meine, ich glaube, es sehen ja auch alle, wir sind kurz vor der finalen Umsetzung und da jetzt mit irgendwas anzufangen, ich meine, sicherlich, das kann, es ist nicht klar dann im Standard, ne, basierend darauf, und dann ist es vielleicht ein Thema, was man für den Post-Implementation-Review dann irgendwann aufgreifen kann, aber es gab da jetzt keine starke Tendenz und mein Eindruck ist auch, das ist wahrscheinlich wenig hilfreich jetzt, da mit Standard-Setting anzufangen. Also da gab es eigentlich keine Tendenzen, keine verstärkten Tendenzen in diese Richtung.
Und was, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist ja nicht so, wenn man jetzt einen der beiden Pfade abschneiden würde, dass wenn man dann, sage ich mal, die Verträge oben ins Accounting kippt, dass dann bei allen Unternehmen das gleiche Ergebnis rauskommt, weil es natürlich in dem ganzen Prozess noch an vielen anderen Stellen Judgment gibt. Also gerade in der Variante 1 ist natürlich erstmal die Frage, wie Herr Ganzauge beschrieben hat, erforderlich, eine führende Währung für das Portfolio festzulegen. Und gerade wenn es vielleicht Cashflows in zwei fast gleichbedeutenden Währungen gibt, muss man sich dann natürlich irgendwo ein Verfahren geben, was dann die führende Währung ist. Also alleine dadurch kann dann zum Beispiel schon, oder auch bei der Frage vorher, similar risk, zum Beispiel unser Haus versucht halt schon, Verträge in verschiedenen Währungen jetzt erstmal dem möglichst zu trennen, also. Aber es ist halt nicht immer möglich, gerade wenn die gleichen Verträge, und den Fall haben wir ja auch beschrieben, Cashflows in verschiedenen Währungen haben, dann kann ich die halt nicht aufteilen. Aber wir würden jetzt natürlich nicht einfach Verträge in verschiedenen Ländern mal in einen großen Topf kippen. Aber alleine an der Frage ist natürlich schon auch Ermessen auszuüben. Und das ist es an verschiedenen Stellen. Also ich glaube auch trotzdem nicht, dass dann da fulminant andere Ergebnisse rauskommen. Und auch die Beispiele muss man, glaube ich, schon extrem stricken, damit das dann aus einer Gesamtunternehmenssicht dann irgendwie zu massiven Verwerfungen führt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sich diese Varianten oder für eine dieser Varianten im Rahmen der Implementierung aus irgendeiner Steuerungssicht entschieden hat. Das ist eine ganz andere Diskussion als bei dem CSM-Thema meines Erachtens.
Ja, prima. Also das scheint es ja nicht sehr kontrovers dann zu sein, ne? Oder jetzt auch aus Sicht des Gremiums habe ich jetzt wenig kritische Stimmen vernommen. Ja, wäre jetzt die Frage, besteht da irgendwo Handlungsbedarf?
Was mich nochmal interessieren würde, ist eine Frage, und wirklich vom Ergebnis her macht das für mich keinen Unterschied, wenn ich das Fazit der beiden Agenda-Entscheidungen, also das zu dem CSM-Release und bei Annuities vergleiche, zu dem bei dem FX-Thema, ist das bei dem, ich spreche es jetzt, glaube ich, etwas untechnischer aus, weil ich den genauen Wortlaut nicht vor mir liegen habe, bei dem CSM-Release-Thema so, dass man sagt, der Standard ist eigentlich klar, und während hier mehr darauf abgezielt wird, dass es halt auch zu komplex ist oder so, um jetzt in kurzer Zeit irgendwie eine Regelung zu erzielen. Ich weiß nicht genau, wie der Text ist, ich muss mir da nochmal rausholen, aber es ist halt leicht abweichend. Wird das dann immer in solchen Fällen gemacht, wo eigentlich so ein Wahlrecht gesehen wird? Also ich sehe da jetzt auch überhaupt gar kein adverses Risiko, dass das jetzt irgendwie wieder aufgegriffen wird. Ich wollte es nur mal zu meinem Verständnis fragen, weil die Formulierung leicht abweichend war.
Habe ich jetzt auch nicht ganz genau vor Augen gerade, aber ich meine, natürlich ist es schon so, dass in anderen Fällen dann auch mal Standard-Setting vorgeschlagen wird. Ne? Man muss ja dann immer abwägen auch, so Cost-Benefit und so weiter. Ne? Was mir jetzt schon dann einfällt, zum Beispiel bei dem Thema mit den Lease-Concessions, ne? Das ist vielleicht ein schönes vergleichbares Beispiel. Da hat man sich ja genau für diesen Weg auch entschieden, ne? Weil eben Unklarheit besteht, Narrow-Scope-Standard-Setting, aber ich glaube, hier war so ein bisschen die Wahrnehmung, eher, dass man gesagt hat, okay, so einfach zu lösen durch ein kleines, schlankes Annual Improvement oder so, ist das dann vielleicht auch nicht, sondern stellen sich schon relativ komplexe Fragen. Es wäre schon ein bisschen aufwendiger, hier jetzt was zu machen, sodass man hier eher den Vorschlag hat, ja, sagen wir, damit mit dieser Diversity dann quasi erstmal zu leben.
Und ich sehe in der Abwägung auch keinen Regelungsbedarf, weil wenn ich mir überlege, was zum Beispiel jetzt beim Post-Implementation-Review zu IFRS 10 für Themen hinten runtergefallen sind, ein ganz anderes Thema, dann tue ich mich schwer zu sagen, dass das zukünftig in der Agenda-Konsultation von der Priorisierung sich dann in der Reihenfolge weiter vorn einschiebt. Also insofern sehe ich jetzt auch nicht die Gefahr für die Häuser, dass ihre Policy jetzt in nächster Zeit going forward dann irgendwie durch Standardsetting gefährdet wird. Das war eine reine Frage aus Interesse.
Ja.
Und die Anmerkung, die ich noch hatte, war, oder das ist vielleicht auch noch eine Frage an Sie, Herr Ganzauge, in dem Zusammenhang, dass zumindest in meiner Wahrnehmung diese Debatten im Voraus, also jetzt auch eben natürlich in der Runde hier, aber auch bei EFRAG, zu der Bedeutung von Agenda-Entscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt schon nochmal in einem positiven Sinne für eine Sensibilisierung gesorgt haben. Und auch bei dem Thema zur Währungsumrechnung ist aus meiner Sicht, sind die durch den Outreach gerade zu den TRG-Mitgliedern ist schon sehr deutlich geworden, welche Verfahren auch angewendet werden in der Praxis. Das ist dann auch gleich in der Vorbereitung aus unserer Sicht dann oder aus meiner Sicht sehr gut mit eingeflossen. Also insofern glaube ich, ist meine Einschätzung, dass das auch schon hilfreich war in einem konstruktiven Sinne. Und deswegen wäre auch meine Frage, ob man da nicht vielleicht nochmal einen einfach zustimmenden dreizeiligen Comment Letter schickt, wo man dann sagt, dass man auch mal, nachdem wir vorher doch auch eher uns ja mit diesen Anmerkungen positioniert haben, wo man dann nochmal sagt, zustimmen wir den Outreach schätzen und bei potenziellen zukünftigen weiteren Anfragen natürlich im Sinne der unserer alten Stellungnahme darauf verweisen, das auch weiter so zu machen. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann vielleicht erstens hier die Zustimmung der Runde findet und wie sowas wahrgenommen würde. Ich finde halt auch positives Feedback kann vielleicht auch mal ein Zeichen sein.
Also ich finde auch, das hatte ich ja geschildert, dass man sich da auch ja, vielleicht auch insgesamt, auch mit dem anderen Thema, FRS-17-Thema, ja, da relativ versucht hat, wirklich hilfreich zu sein, ja, also oder auch keine Probleme zu bereiten. Auf der anderen Seite natürlich auch im Rahmen des Due Process Handbooks unterwegs sein muss, ja, aber gleichzeitig versucht hat, so viel wie möglich da eben auch die Besonderheit der Situation angesichts eben auch des zeitlichen Ablaufs jetzt bis zur Umsetzung Rechnung getragen hat, ne?
Ja, nach der ganzen Emotionalität bei den Themen oder bei den Themen in den letzten Monaten fände ich den Vorschlag von Andreas Thiele sehr gut, da ein positives Feedback zu geben.
Unterstrichenen Vorschlag mal auf. Gibt es jemand, der anderer Meinung ist? Oder? Ja, dann haben wir doch eigentlich eine klare Aussage.
Ich habe noch mal eine Frage, wenn wir das machen, auf welches Produkt beziehen wir uns? Gehen wir jetzt konkret auf die erste finale Agenda, äußern wir uns jetzt generell zu den beiden IFRS-17-Befassungen oder was steht sozusagen als Überschrift drüber?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir, glaube ich, die erste haben wir ja formal über die zu der CSM-Anfrage eingesteuert, oder? Zu der wir uns, korrigieren Sie mich, aber genau, wo wir uns aber natürlich inhaltlich nicht positioniert haben, also haben wir uns inhaltlich schon positioniert, aber nicht im Sinne einer technischen Analyse, wir haben ja nur vorsichtig Zustimmung signalisiert und ich glaube, das ist, das weiß ich auch nicht, ob man das jetzt inhaltlich nochmal irgendwo groß tiefer legen muss. Insofern wäre es natürlich von der Form her vielleicht passender, daran anzuknüpfen, da aber vielleicht, glaube ich, schon für die meisten das FX-Thema das kritischere Thema war, macht es vielleicht auch Sinn, darauf zu antworten und nochmal auf die Kommentierung gegebenenfalls in dem anderen Fall Bezug zu nehmen. Ich bin da aber am Ende relativ offen, das sind jetzt meine Gedanken dazu.
Ja, ich meine, letztlich müsste man ja auch beachten, Kommentierungsfristen. Ne? Ich meine, die Kommentierung für die ist ja nur offen für das Fremdwährungsthema letztlich. Ne?
Natürlich, klar.
So, dass man das eigentlich das als Aufhänger nehmen müsste und das andere eigentlich ja allenfalls irgendwie nebenbei irgendwas noch zu sagen könnte. Aber eigentlich muss der Aufhänger ja sein, das Fremdwährungsthema noch.
Also ich denke, der Anlass und natürlich auch die konkrete Möglichkeit zur Kommentierung besteht bei dem zweiten Thema. Aber da wir ja die Antwort oder besser gesagt die Zustimmung dazu geben wollen, dass eben in beiden Fällen keine Methode, sagen wir mal, explizit ausgeschlossen ist, trifft das ja wirklich für beide Fälle gleichermaßen zu. Und deswegen denke ich, dass man da dann den Zusammenhang auch herstellen kann.
Na ja, gut, in dem ersten Fall, Entschuldigung, ja. Machen Sie ja ganz klar, sorry.
Wollte ich die unterbrechen? Herr Thielmann,
machen Sie also ruhig, das Gleiche sagen. Gut, in dem, wahrscheinlich. Danke. In dem ersten Fall ist natürlich schon eine Methode ausgeschlossen und ich glaube, das Ergebnis steht jetzt einfach und meine persönliche Meinung habe ich hier hinreichend geltend gemacht. Es gibt aber natürlich in der Versicherungswirtschaft, insbesondere auch in anderen Ländern, auch eine ganz klar andere Sicht. Und ich glaube, das eine genannte IFRS-IC-Mitglied, Herr Ganzauge, kommt ja vermutlich auch aus der Branche. Insofern weiß ich nicht, ob wir da nochmal explizit uns zu äußern müssen im Sinne von, was dann irgendjemand aus meiner Sicht zu Unrecht, aber als Nachkarteln empfinden könnte, wenn man unseren Comment Letter liest. Also ich könnte mir gut vorstellen, auf die erste Entscheidung zu dem CSM-Thema in der Sache überhaupt nicht mehr einzugehen. Da haben wir uns kurz zu geäußert, die ist so durchgegangen und da sehe ich jetzt keinen Trigger da nochmal, dass wir uns in der Sache äußern.
Ja, also für mich ist das auch alles gut nachvollziehbar. Ne? Also ich habe da keine weiteren Anmerkungen.
Vielleicht hieße das, wir würden eine zustimmende Kommentierung der Agenda-Entscheidung zu FX und IFRS 17 machen und dann sozusagen neben dem Satz, wir stimmen der Agenda, der vorläufigen Agenda-Entscheidung zu, noch einen Absatz spendieren und sagen, dass wir es nochmal ausdrücklich begrüßen, dass sozusagen unsere Anmerkungen aus der Kommentierung erhört wurden, um es mal platt zu sagen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob man dann so einen freistehenden Comment-Letter nämlich schreiben, das klingt irgendwie, finde ich irgendwie komisch, so aus dem Off quasi ohne irgendeinen konkreten Ankerpunkt. Deswegen, wenn mir das ist zwar ungewöhnlich, dass wir nur einfach zustimmen, weil dann schreiben wir ja normalerweise nichts. Ja, aber hier kann man das ja vielleicht als Aufhänger mal nehmen und dann sozusagen einen motivierenden Absatz im Sinne von Herrn Thieles Formulierung spendieren.
dann haben wir einen Konsens. Jetzt habe ich auch Klarheit, was dann darin stehen soll. So, wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann haben wir doch das Thema abschließend besprochen. Meinerseits erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Carsten, für die ausführliche und detaillierte Vorstellung der Ergebnisse. Sehr gerne. Ja, das Fazit ist dann, also wir wollen eine Stellungnahme abgeben und uns dann positiv zu dieser vorläufigen Entscheidung äußern. Ansonsten wird darin nichts thematisiert. Und meinerseits haben wir dann alles, was unter dem Topf vorgesehen war, auch besprochen. Und deswegen